Herzlich willkommen bei
«Sichtung Mächtel», dem Schweizer Tech-Podcast.
Folge 219 mit mehrem Philipp Rüegg, mit dem Luca Fontana.
Hallo.
Und dem Domagoj Belancic.
Hallo.
Ja, wir haben wieder mal eine lustige Folge heute. Immer wenn man das Gefühl hat, heute haben wir wieder zu wenig die Woche, dann schlägt es dann doch noch ein und füllt sich das Programm eben doch noch. Das ist eben schon schön.
Schönes Stichwort mit dem Einschlagen. Das, was noch
kommt. wir hoffen einfach, dass die grösste News nicht auch gerade dann kommt, wenn wir aufnehmen, dass nämlich die neue Switch vorgestellt wird, während wir das da aufnehmen. Aber es würde ja passen. Es würde passen. Nein, aber über das reden wir darum nicht. Wir reden aber über eine andere Konsole, und zwar über die PlayStation 6. Dann reden wir aber trotzdem noch ein bisschen über Nintendo, aber im Zusammenhang mit Palworld. Und wir reden über das Comeback von Stefan Raab. Und im Big Screen reden wir über The Wild Robot und 20 Jahre Lost. Das ist schon so lange her, wo die Serie gelaufen ist. Und in der Spielecke haben wir The Plucky Squire und UFO 5050. Also, fangen wir doch gerade an mit unseren News.
News. News aus der Tech-Welt.
Ja, die PlayStation 6, sie kommt noch nicht so gleich, vermutlich. Zuerst kommt mal die PS5 Pro, aber es gibt doch schon Gerüchte, mehr oder weniger handfeste, was denn dort könnte verbaut werden. Ist das richtig, Luca?
Ja, genau. Und zwar hat Reuters, die internationale Nachrichtenagentur, verlauten lassen, dass sich für die PlayStation 6 AMD der Vertrag oder sagt der Deal für den neuen Prozessor oder für die Entwicklung von einem neuen Prozessor für die PS6 gesichert hat. Was aber fast grössere Wellen geschlagen hat, als eigentlich wer den Auftrag bekommen hat, ist, wer ihn nicht bekommen hat. Und da sind schon fast alle irgendwie sehr schadenfreudig auf das draufgegangen, nämlich Intel ist leer ausgegangen. Und zwar, das berichtet Reuters, weil man zu hohe Gewinnmargen hätte wollen von Sony. Intel hätte einfach zu viel Geld wollen, hätte nicht den gleich guten Deal gemacht wie AMD. Und die Vertragsbehandlung, die hätte sogar schon eigentlich im Jahr 2022 stattgefunden. Das hätten nicht nur die Firmenchefs zusammengeguckt, sondern auch schon Ingenieure, Techniker, Designer etc. Man hätte eigentlich schon relativ tiefe Gespräche darüber geführt, wie man den Chip designen soll, weil ein Problem ja, oder ich sage mal, eine grosse Anforderung an einer PlayStation 6 wird, nicht nur von Sony, sondern auch von uns Spielerinnen und Spielern sein, dass sie abwärtskompatibel ist, dass man alte PS5-Spiele oder vielleicht sogar PS4-Spiele auf einer PS6 kann spielen. Und das ist, wenn man dort den Prozessor wechselt, ist das halt ein Risiko, dass dann plötzlich das eben nicht mehr würde gehen, weil da plötzlich halt im Hintergrund eine ganz neue, andere Designstruktur ist. Und,
das ist ja der Grund, wieso das PS3, all die Spiele, die dort gefangen sind, immer noch nicht spielbar sind auf der PS5, weil die mit dem Cell-Prozessor, den sie hatten, irgendeine ganz wilde Architektur hatten, die niemand verstanden hat und was sehr mühsam war zum Entwickeln. Und die Spiele kann man immer noch nicht irgendwie super emulieren auf der PS5 weg dem blöden Cell-Prozessor.
Aber gerne mittlerweile gibt es ein paar, die über die Cloud laufen, oder nicht?
Du kannst es streamen, ja, genau. Ja, das schon. Aber du kannst es nicht runterladen und lokal spielen.
Das ist schon krass.
Ja, das weiss ich nicht. Das habe sogar ich noch mitbekommen, dass das ein hoher Shitshow war auf der PS3 und irgendwie die PS4 ist dann vor allem gepriesen worden. Ist so viel angenehmer und so viel besser. Und dort hat ja meines Wissens nach auch schon AMD-Chips geliefert, wie auch bei der PS5. Und es macht eigentlich auch mega Sinn, dass AMD sich da auch den Deal für die PS6 gesichert hätte. Sie haben halt wahrscheinlich auch viel mehr Erfahrung mit, genau, man redet ja dann von System on a Chip, oder? Dass man eigentlich nicht nur den Prozessor, sondern eigentlich fast alles auf dem Chip hat, eine Grafikkarte, den Prozessor und so weiter und so fort. Und die haben halt einfach verdammt viel Erfahrung mit dem, gerade mit Sony, gerade mit der PlayStation. Darum macht es eigentlich auch, ist wie eigentlich nicht überraschend, dass Intel den Auftrag nicht bekommen hat. Aber eben, wie gesagt, die Leute haben sich irgendwie, oder die Leute, ich sage mal, die Medien oder zum halt eine Story ein bisschen grösser machen, als sie eigentlich ist, haben sie sich auf den Fakt gestürzt, dass Intel leer ausgegangen ist. Und warum ist das ein Problem? Weil Intel schon seit längerem ein bisschen in einer Krise ist, vor allem weil man ein bisschen den AI-Boom verpasst, Higgy, im Vergleich zu Nvidia und AMD, aber vor allem Nvidia, wo im Geld geradezu schwimmt, kann man sagen, oder? Und Intel, die sind eigentlich ihr Foundry-Geschäft am Aufbau. Foundry-Geschäft heisst mehr oder weniger, dass man seine Produktionsanlagen für andere Firmen zur Verfügung stellt, dass man dort nicht eben nur eigene Chips herstellt, sondern andere Hersteller dort ihre Chips auch dürfen mitproduzieren. Und Sony wäre halt ein grosser Kunde gewesen, einer, der ein bisschen auch als Referenz könnte gelten, dass ihr neue Produktionsverfahren, dass das gut ist, dass das behebt, dass sie zuverlässig sind und dass dadurch auch neue, grosse Kunden mit hoffentlich auch ein bisschen mehr Marge, oder? Es ist ja auch ein bisschen um die Marge gegangen. Vielleicht hätte man Sony gesagt, okay, man macht nicht ganz so viel Gewinn. Umsatz natürlich ein Haufen, weil kann man sich das also, man kann sich das ausrechnen, wie viel PS6 im Jahr verkauft werden. Das sind ja mehrere Millionen Einheiten. Also Umsatz wäre rum gewesen, halt Gewinn ein bisschen weniger, aber dafür der nächste Kunde wäre dann wieder lukrativer gewesen. Und das wäre ein bisschen wahrscheinlich die Strategie gewesen von Intel, aber weil man es nicht geschafft hat, mit Sony den Deal zu machen, haben alle gesagt, wieder eine Niederlage für Intel. Und,
aber meine, die hätten doch auch müssen, also eben, du weißt ja nicht, wie die Verhandlungen gelaufen sind. Und ich nehme an, AMD hat eh die bessere Karte gehabt, weil sie jetzt schon zweimal mitgemacht haben und das gut gelaufen ist. Aber eben, da könntest du meinen, Intel, wie die aktuell unterwegs sind, dann könntest du meinen, dann hättet ihr euch müssen schnappen, wenn ihr könnt an den Tisch hocken, dann hättet ihr halt einfach müssen einen guten Preis anbieten. Also ich weiss auch nicht, wie man sich das kann irgendwie entgehen lassen. Also du könntest jetzt meinen, eben, aus unserer Perspektive, das ist sicher einer von den wichtigeren Deals, die jetzt noch sich hätten können sichern. Aber ja.
Hat man es nicht geschafft. Was man aber geschafft hat, und das ist praktisch fast am gleichen Tag noch rausgekommen wie die Meldung auch, ist, dass man sich dann am Schluss nicht Sony, aber dafür Amazon als Partner fürs Foundry-Geschäft hat können sichern. Und damit, also eigentlich Reuters hat seine News damit aufgehört, hey, ein grosser Fisch ist davon geschwommen, Intel hat Problem und man sucht händeringend immer noch nach einem Partner. Eine Stunde, zwei später, Meldung, Intel hat Amazon als grossen Partner können sichern, Amazon Web Services vor allem. Das hat auch der Pat Gelsinger, also der Gelsinger, der CEO von Intel, bestätigt gegenüber der Irish Times, dass man eben genau jetzt für Amazon tut, mit dem Foundry-Geschäft, mit diesen Fabriken Chips herstellen. Und ja, damit hat sich irgendwie schon die ganze Meldung wieder ein bisschen entkräftet oder selber entschärft. Also,
Intel ist das AMD-Geschäft, der Deal ist vermutlich wichtiger. Der Amazon-Deal, nehme ich an, der ist wichtiger, weil für Web-Services, das nehme ich an.
Ist natürlich schon, also gerade wenn es um Cloud-Dienst geht, ist ja Amazon Web-Services der grösste. Also, man hat zwar mit Microsoft Azure und Google Cloud zwei riesen Konkurrenten, aber man ist immer noch grösser sogar als Amazon Web Services, als die beiden. Also man hat den grössten Marktanteil, von dem her ist das sicher ein grosser Deal. Es ist leider nirgendwo gestanden, ich habe gesucht, es ist nirgendwo gestanden, von wie viel Geld man redet. Also es ist nicht irgendwie, der Deal ist so und so viel wert, hat niemand geschrieben. Man weiß es nicht, aber ich gehe auch davon aus, dass das ein grosser Deal für Intel ist.
Hey, aber bei der PlayStation 6 hat es auch Infos gegeben, was man denn jetzt vermutet, was dort verbaut wird?
Nein. Nein, einfach also nur, dass nicht, AMD sich den Deal gesichert hat.
Okay. nicht welche nächste Generation von... Ja, aber eben, irgendwie ist es eh klar gewesen, dass das wird jetzt... von dem kommen wir jetzt nicht mehr weg, von der Architektur. Ich glaub,
ja, es macht Sinn.
Ja, das entwickelt sich für alle gleich und Xbox, wenn es nochmal eine gibt, wird es garantiert auch wieder machen. Also da macht niemand mehr seine eigenen Spiele. Außer vielleicht Nintendo. Ich weiß gar nicht, was sind die für eine Architektur? Ich weiß nicht einmal.
Und Intel ist wirklich auch, also man kann wirklich sagen, sie sind recht in der Kreide, sie sind recht in der Scheiße. Sie haben erst gerade angekündigt, eben 15% von ihrer Belegschaft zu entlassen, um bis zu 10 Milliarden Dollar Kosten einzusparen. Also da ist schon etwas, also man ist schon leicht angezählt. Und, also ich finde es schon krass. Ich bin jetzt nicht ganz so tief hier in dem ganzen Prozessor-Dings drin, aber Intel ist für mich eigentlich immer einer der grossen Namen gewesen, wenn es um Prozessoren geht. Und jetzt lese ich da überall, oh, Intel. Die sind jetzt recht hinter drin und die haben jetzt recht einen Rücken, also die anderen haben einen rechten Vorsprung, wo sie müssen aufholen. Wie ist das passiert, oder? Also, da ist einiges schiefgelaufen in der strategischen Planung und ich glaube auch darum sind die Leute ein bisschen schadenfreudig, wenn es um Intel geht.
Ja gut, aber schlussendlich willst du eigentlich, dass es Konkurrenz gibt, weil eben hocken die einfach auf ihrem Fortschritt und machen einfach nichts und bringen nur einen scheiß Prozessor raus. Aber ja, ich wäre auch so, wenn ich einen neuen kaufe, würde ich auch zu AMD greifen. Oder?
Um deine Fragen beantworten wegen Nintendo, die werden wieder einen Custom Tegra-Chip von Nvidia haben, verbaut in Switch 2.
Xbox und PlayStation reden wir von X86, oder? Also wird es schon wie PC. Und ist denn.
Das, das steht im Artikel von Digital Foundry, das ist der Chip. Advanced Mobile Processor based on an Octa-Core ARM A78C CPU Cluster.
Okay, also es ist auch wirklich irgendetwas Eigenes. Ja. Ja, gut. Ja, mal schauen, ob wir dann dort vielleicht nächste Woche können etwas dazu zeigen, was dort heute verbaut sind. Aber komm, wir bleiben gerade bei Nintendo, weil dort hat es gerade auch noch eine News gegeben heute Morgen, und zwar betreffend Palworld, das eben, die meisten haben es reduziert beschrieben als Pokémon mit Knarren. Und das ist vom japanischen Studio Pocket Pair. Und man hat sich am Anfang schon gefragt, das ist im Januar ist das Game rausgekommen, gigantischer Überraschungserfolg, ging 25 Millionen Mal abgeladen, verkauft. Das war halt im Game Pass gewesen, darum weiß man nicht genau, wie die Zahlen sind. Ein riesen Erfolg bei Steam auf Top 3 meistgespielten Spiel aller Zeiten. Und ja, hat man immer gedacht, ja.
Also von der gleichzeitigen Spieler, oder? Die
genau.
Gleichzeitig im Spiel waren.
Genau, mit irgendwie 2 Millionen. Also Platz 3 hinter Black Myth, Wukong und PUBG. Und dort hat man sich immer gefragt, ja, hallo Nintendo, das klagen doch sicher. Die sind ja sonst eigentlich relativ schnell in dem, oder?
Sehr klagenfreudig.
Ja, sehr klagenfreudig. Und das Einzige, was es gegeben hat, ist, dass die Pokémon Company hat sich geäussert, dass sie viele Meldungen bekommen haben, dass ein anderes Game oder ein Game von einer anderen Firma da irgendwie möglicherweise die Patente verletzt. Sie schauen das mal an.
Also mit anderen Worten, die Leute haben gesnitcht. sie haben Pokémon Company, haben sie gesteckt, schaut mal, die Charaktere sehen genau gleich aus, wie eure Pokémon machen etwas dagegen. Irgendwelche Superfans sind das ja.
Snitches.
Das wäre nicht, das wäre an Nintendo vorbeigegangen, sonst die hätten das gar nicht mitbekommen.
Nie gemerkt, dass eine andere japanische Firma Games macht, die ähnlich aussieht wie es. Genau, es ist vor allem um das Monster-Design gegangen, weil im Palworld eben, es ist eigentlich ein Multiplayer-Survival-Game und es sieht eigentlich nur auf den ersten Blick gleich aus wie Pokémon. Aber schon, du fängst so Fantasy-Kreaturen und eben, die kannst du für dich kämpfen lassen, vor allem für dich arbeiten lassen, in deinem Gefangenenlager sozusagen. aber genau, viele Designs sind, so, die Leute haben es nachher recherchiert und haben tatsächlich den Eindruck erweckt, dass wären die zum Teil sehr dreist kopiert. Eben, das ist, also, wir sind ja keine Experte in dem, ich weiss nicht wirklich, wie die Designs aussehen, aber was man so gesehen hat, und auch ihr, die Pokémon ein bisschen besser kennen, gewisse haben schon sehr ähnlich ausgesehen.
Ja, Designs, aber auch die 3D-Modelle tatsächlich, ja, genau. Wo sie die analysiert haben mit den Polygonen und so gesehen hast, dass die Meshes sehr ähnlich aussehen ja. Wie in den Original-Modellen, wo Nintendo bzw. Pokémon Company braucht. Aber ich glaube, es ist nachgewiesen, dass irgendwie ein Modell gerippt ist worden aus einem Pokémon-Spiel, ja. Das hätte man nie können. Es ist eigentlich alles sehr, sehr ähnlich gewesen.
Ja, genau. Und eben, das ist natürlich die grosse Diskussion, weil du darfst dich natürlich inspirieren lassen bei anderen. Eben, ich meine, wir sind keine Anwälte, aber eben, das wird jetzt die müssen vor Gericht erstreiten. Die Klage ist in Tokio eingereicht worden, wo die ja den Sitz haben. Und ja, jetzt geht es halt darum, also Nintendo und der Pokémon Company zusammen. Also, der Pokémon Company gehört ja zu einem. Die gehört nicht allein Nintendo, die gehört Creatures und wie heißt es, Game Freak zusammen.
Genau.
Und, aber Nintendo mit der Pokémon Company, die klagen jetzt, das auch wegen Patentrechtsverletzung und wenn Schadenersatz und auch eine einstweilige Verfügung, wo dann wird wo das Game nämlich auch dann offline nehmen. Also, mal schauen,
ob es
so weit kommt. Ja, und eben muss ich jetzt zeigen, wie viel ist da Fair Use, also wo hast du dich auch inspirieren lassen und wo hast du halt wirklich komplett abgekupfert. Also ich glaube, das wird recht interessant. Auf eine Art überrascht tut es ja nur, dass es so lang gegangen ist.
Ja, das finde ich spannend. Ja, wann ist es rausgekommen?
Januar,
dass sie jetzt 7-8 Monate gewartet haben und angekündigt, das Spiel ja schon ein Zeitchen, seit letztes Jahr irgendwie am Summer Game Fest oder so.
Kann sein, ja.
Und dann hat man schon gesehen, es ist offensichtlich von Pokémon inspiriert, ja, würde ich sagen. Und ich finde es spannend, dass sie so lange gewartet haben und ich frage mich, ob sie eben mittlerweile irgendetwas gefunden haben, ein Smoking Gun, wie man so schön sagt, ja. wo irgendwie beweist, dass zumindest ein Teil von diesen Designs oder von den Modellen, die sie verwendet haben, kopiert oder geklaut ist worden aus ihrem Spiel. Das Timing finde ich recht spannend, weil wenn sie einfach so oberflächlich hätten gesagt, okay, das sieht ähnlich aus, das ist nicht gut, und bei welcher Klage hätten, hätten sie es doch viel früher gemacht. Ich habe das Gefühl, die hätten irgendetwas in den Hinterhang. Ob es etwas bringt, weiß ich nicht, aber irgendetwas haben sie gefunden, habe ich das Gefühl.
Ja, weil ja, wahrscheinlich wäre die Chance vorher wirklich nicht so gut gestanden, dass man das kann beweisen kann. Und darum haben sie gesagt, ja, dann müssen wir jetzt nicht vor Gericht gehen und vielleicht sogar noch mehr Wirbel auf, oder wie sagen wir denn, noch mehr Staub aufwerben.
Noch mehr Werbung machen vor allem.
Ja. Voilà. Vor allem da werden die Leute sagen, oh, jetzt muss ich es erst recht geben, wenn die ja, sogar verklagt werden. Oder? Die Frage ist, was ist jetzt? Ist das jetzt auch wieder ein bisschen so ein Reminder? Für mich ist das jetzt wirklich gerade ein kleiner Reminder gewesen, so, ah ja, stimmt, das Game existiert ja auch noch. weiß man das? Wie wird Palworld immer noch so krass gespielt?
Nein, aber das ist eigentlich immer so bei diesen Games, oder? Also jetzt hat es noch ein paar 10'000, die gleichzeitig spielen, aber das ist immer noch ein guter Wert, oder?
Ja.
Und eben, ich weiss noch, am Anfang hat es viele Interviews gegeben, auch mit Rechtsexperten, die gesagt haben, sie sehen die Chance eher gering, oder? Weil das halt, wenn es einfach gleich aussieht, aufgrund von dem ist es schwierig zu klagen. Aber eben genau, wenn du wirklich merkst, dass die Modelle übernommen haben, also, ich meine, aber dann wäre es einfach auch dumm, oder?
Ja, das ist schon dumm, ja. Wenn es wirklich so ist. Es sind im Moment übrigens knapp 15'000 Leute im Spiel drin. Also immer noch also krass, super Wert für so ein Spiel, finde ich.
Und eben, wie gesagt, die 25 Millionen, die viel verdient. Also, ja, ich bin recht gespannt, weil eben, der Punkt ist, also ich finde auch, wenn sie es geklaut haben, ist logisch, dann kann man es auch zu Recht verklagen. Ich glaube aber, Konsequenz ist dann trotzdem, dass dann viele, die kreative Games machen, dann einfach, glaube ich, vorsichtiger werden oder einfach das gar nicht mehr erst probieren, weil einfach immer alle Angst haben von Nintendo, oder? Und das ist dann irgendwie, also ich finde es schade, oder? Wenn dann einfach eine lustige Idee, wo ganz klar zwar du siehst, was die Inspiration ist, aber das soll ja auch möglich sein und das ist ja eigentlich auch möglich. Aber wenn es die Leute gar nicht erst probieren, weil sie finden, nein, weißt du, weil schiess sie doch einfach an, wenn sie dich verklagen können.
Das kann natürlich auch sein, dass sie nichts gefunden haben, Nintendo und Pokémon Company, sondern es einfach machen, um zukünftig die Leute abschrecken, dass sie irgendwie versuchen, in die Nähe zu gehen von dem, was Pokémon irgendwann gemacht hat. Ja, ich gerade gesehen, an Gamescom habe ich ein Spiel angespielt, The Edge of Allegoria, wo so ein Liebesbrief ist an Pokémon, an die originalen Gameboy-Spiele und andere Rollenspiele aus dieser Zeit. Aber wenn du das Spiel ist, musst du halt wirklich 2-3 Mal her schauen, um zu sehen, dass es nicht ein Pokémon-Spiel ist von 1998. Also der Kampfscreen und so und das Menü und so, alles offensichtlich von Pokémon inspiriert. Und als ich mit dem Entwickler geredet habe, an Gamescom, habe ich dann auch gesagt, Pokémon war ja anscheinend eine grosse Inspiration. Und dann hat er gesagt, we don't say the P-word here.
What? Penis?
Ja, aber genau, das ist echt das perfekte Beispiel. Also, es wäre mega schade, wenn das nicht möglich wäre.
Das wäre wirklich, ja, genau. Aber
ich finde, also das kann ja auch zwei, also it goes both ways. Wenn eine Klage abgewiesen wird, in dem Fall, wäre das ja auch ein Präzedenzfall, zum sagen, hey, es ist möglich. Und wenn jemand dann wieder, wenn Nintendo wiederkommt, kannst du wieder zurück auf die Klage gehen und sagen, es ist schon mal abgewiesen worden, Herr Richter. Wir können, glaube ich, gar nicht erst bis zu einer Verhandlung kommen. Wir können es jetzt schon abweisen, oder? Oder wir können es jetzt schon... Also wenn Nintendo jetzt den Schritt geht, dann müssen sie sich, glaube ich, schon recht sicher sein, dass das zu etwas führt, weil sonst haben sie der anderen Munition geliefert. Und ich finde, Regeln sind Regeln. Also wenn die Macher von Palworld da wirklich Modell kopiert haben, dann finde ich es auch richtig, dass das bestraft wird. Wenn sie sich nicht inspirieren lassen, sondern wirklich Plagiat betrieben haben, sozusagen, dann muss das auch bestraft werden. Sind wir fair? Also eben, oder?
Also, man weiss nicht genau, was ja...
Man weiss es nicht genau, Klagen, man will das jetzt herausfinden.
Wir wissen gar nicht, was die Grundlagen sind, was sie klagen. Sie sagen Patentrechtsverletzung. Mhm. Aber das weisst du jetzt nicht. Geht es einfach darum, habt ihr uns sozusagen stark inspirieren lassen oder ist es wirklich etwas geklaut? Das weisst du ja nicht, oder? Was sie da wollen. Und wenn sie jetzt wirklich ihre Klage einfach darauf basiert, das sieht offensichtlich einfach aus wie unseres und die Leute haben das Gefühl, das ist Pokémon und das dürfen wir nicht. Man darf nur bei uns das Gefühl haben, es ist Pokémon. Das fände ich dann, das wäre blöd, oder?
Weil das wäre blöd.
Das ist dann schlecht für so ein Game, wie das der Domi gesagt hat. Und du eben, mal schauen, wie das rauskommt. Ja. Weil das Kässeli bei Nintendo ist definitiv grösser als die Pocket Pair. Auch wenn die viel Geld gemacht haben, aber das ist einfach...
ja, schon allein, aber Pokémon ist ja die erfolgreichste Media-Franchise auf der ganzen Welt von allen Zeiten. Also, es ist wirklich, die haben genug Geld zum Klagen.
Was ist, kaufen sie es dann einfach? Ja. Zuerst klagen, scheiße, gescheitert, kaufen wir es.
If you can't beat them, not join them, but buy them.
Ja, genau. Also komm, dann gehen wir doch noch zu unserer dritten News, und zwar ums Comeback von Stefan Raab. Du, Domi, bist ja auch noch zu Köln gewesen, und nachdem wir an der Gamescom gewesen waren, bist du gerade nochmal hingegangen. Ja. Das hat mit dem zu tun gehabt?
Nein, das ist etwas komplett anderes. Ah, okay. Genau, irgendwie eine Woche nach der Gamescom bin ich nochmal auf Köln geflogen, wie ein absoluter Vollidiot. Nochmal der gleiche Flug am 8. am Morgen von Zürich aus, der mich einfach komplett zerstört hat. Ich bin TV Total schauen, tatsächlich. Und TV Total, viele Leute wissen das gar nicht, dass es seit 3 Jahren wieder läuft. Hat auch mit einem anderen Moderator, mit dem Sebastian Puffpuff.
Was ist das?
Ja, das ist sein echter Name. Das ist sein echter Name.
Das ist sein echter Name.
Und er hat auch schon Witz über seinen Namen gemacht, natürlich.
Ja, das ist klar. Oh, leckt mir.
Aber wirklich, also so ein geiler Name, wirklich. Mit dem musst du eine TV-Karriere machen, finde ich. Oder als Pornodarsteller, irgendwie würde ich es
noch genau. Viel heiße Luft.
Genau. Der hat in der Lanxess Arena hat er so eine XXL-Ausgabe gemacht von TV Total, und ich bin die dort anschauen. Aber es hat tatsächlich nichts zu tun mit dem Raab-Comeback. Beziehungsweise es hat hinter den Kulissen hat Spannungen gegeben zwischen TV Total und ProSieben und RTL, wo der Raab jetzt neu ist, aber zu dem kommen wir dann. Genau, der Raab, der hat 2015 aufgehört mit TV Total, hat dann 9 Jahre lang Pause gemacht, er ist also, oder fast 10 Jahre lang ist er nicht mehr im deutschen Fernsehen gesehen. Er hat mal 2018 hat er auch mal einen öffentlichen Auftritt gehabt, auch in der Lanxess Arena, hat er irgendwie so eine Stand-up-Show-Abend gemacht, wo aber nicht im Fernsehen gezeigt wurde. Das war irgendwie so ein einmaliges Ding. Und dann Anfangsjahr, also Anfangs 2024, im März ist es, glaube ich, noch gewesen, hat es dann plötzlich ein Teaser-Video auf Instagram gegeben, wo der Elton, sein ehemaliger Showpraktikant, irgendwo an einem See geht, abholen und sagt, hey, komm zurück. Die Leute brauchen dich. Es braucht dich im Fernsehen. So. Und der Raab sagt, nö, kein Bock. Nur wenn ich in 3 Tagen 9 Millionen Follower auf Instagram bekomme. Das hat er nicht ganz geklappt. Er hat 3 Millionen bekommen in 3 Tagen, plus minus, und hat dann aber trotzdem sein Comeback angekündigt, nämlich mit dem riesen Fight gegen Regina Halmich. Regina Halmich, für die, die sie nicht kennen, Boxweltmeisterin. Und er hat schon 2 Mal vorher gegen sie geboxt und 2 Mal übel auf die Fresse bekommen.
hat nichts gelernt.
Nichts gelernt. Er hat gefangen, das 3. Mal muss noch sein. Und ich war dann enttäuscht, wo das angekündigt wurde. Ich war grosser Raab-Fan früher und habe gehofft, weil sie schon so ein cooles Teaser-Video machen, da kommt irgendeine coolere Ankündigung, es gibt jetzt einfach einen Boxkampf und so. Aber je näher man ist zum Boxkampf, desto mehr Promo um den zu geben, dann ist es schon so wie klar gewesen, ja, da muss irgendwie noch etwas mehr dahinter stecken.
Aber das Geile war ja noch bei diesen Videos am Anfang, vor allem bei den ersten 2, wo man den Eltern am See sieht, viele Leute haben der ganze Sache mega misstraut und das Gefühl gehabt, hey, aber ist das jetzt echt oder ist das fake? Man muss sich vorstellen, dass der Raab, der Account, all seine Social Media Accounts, die bestehen schon seit fast 10 Jahren, aber sind unbenutzt. Die sind nichts ist auf diesen Accounts, kein Post, kein nichts. Also, es hätte genauso gut gar kein Account können existieren. Er hat einfach einen seit 10 Jahren, wo nichts läuft und aus dem fucking nichts, wie wirklich ein Geist aus der Welt von den Toten, kommt plötzlich das Video. Und im zweiten Video sieht man dann auch noch den Raab, aber in einem huere krassen Fatsuit drin, dass man irgendwie auch hätte können meinen, vielleicht ist das auch gar nicht mal der Raab, sondern irgendein Double, wo halt einfach voll in dem Fatsuit drin ist. Das ist ja das Geniale eigentlich an dieser ganzen PR-Aktion gewesen. Es ist irgendwie nicht einmal mehr um den Kampf selber gegangen, weil, wie der Dom gesagt hat, das ist ja fast ein bisschen so, okay, das 3. Mal, sondern mehr darum, hey, ist das jetzt echt? Ist das wirklich der Raab? Die Leute haben davon seine Stimme analysieren. ist das jetzt wirklich der Raab? Das tönt aber ein bisschen an. Und es ist wirklich fast geiler gewesen, zu beobachten, wie sich die Social-Media-Welt darüber Zunge zerreißt, ob das jetzt alles ein riesen Fake ist oder ob da wirklich etwas dahinter steckt, was Hand und Fuß hat.
Und das Mysterium, oder wie sieht er, falls es wirklich er ist, wie sieht er wirklich aus? Weil er war ja wirklich unkenntlich gewesen in diesem Fatsuit und so, wie er angelegt war. Und eben er hat noch mehr Teaser-Videos gegeben, wo man sieht, wie er trainiert und wie er Schönheitsoperation bekommt. Und dort hat man natürlich nicht gesehen, wie er in echt aussieht. Und das ganze Event ist sehr aufgehypt worden. Und dann am Samstag hat der Boxkampf stattgefunden. Hat jemand von euch gesehen?
Nicht live.
Ich habe fast live gesehen, bin noch unterwegs, bin dann heimgekommen und konnte dann ein bisschen durchspulen. Es war auch extrem lang gewesen. Es war einfach irgendwie eineinhalb Stunden Selbstbeweihräucherung vom Raab, beziehungsweise es waren so Einspieler, die so Prominente erzählt haben, was für ein toller Mensch der Stefan Raab ist und was er alles erreicht hat in seiner Karriere. Über Viva, wo er angefangen hat, TV Total, dass der Eurovision Song Contest gewonnen hat, all die Musiker, die er rausgebracht hat, Lena Meyer-Landrut, Stefanie Heinzmann, Max Mutzke und so. Also eineinhalb Stunden einfach, wie geil das er ist. Und nachher ist tatsächlich der Moment gekommen, wo er seinen grossen Auftritt hatte. Und er ist wie Jesus aus dem Himmel runtergestiegen und hat sein Comeback verkündet. Er hat wirklich so eine riesen hohe Stege in dieser Arena, wo der Boxkampf stattgefunden hat, mit Feuerwerk und allem. Und auch dort der Reveal, dass man endlich sieht, ist es er oder ist es nicht, ist hure lang gegangen. Ist irgendwie eine halbe Stunde oder 45 Minuten oder so, ist irgendwie sein Auftritt gegangen, bis er wirklich sieht, okay, es ist der Raab. Mhm. Und er war recht ripped gewesen. Also er ist gut in Form gewesen.
Er hat trainiert. Ich has fast vermutet, dass er jetzt voll gripped, weil es hat schon so angefangen mit dem Fettsuit. Ja. Habe ich gedacht, also, okay, jetzt, das ist die Story von dem Ding. Da ist jetzt fett und alt und was weiß ich. Und zum Kampf wird er voll ripped kommen. Und eine verdammte Kampfmaschine sein und wir werden ihn kaum wiedererkennen.
Hat aber nichts genützt. Verloren hat er trotzdem. Er ist zweimal fast K.O. gegangen. 6 Runden ist der Kampf gegangen. Aber er hat 6 Runden ausgehalten. Ja, ich glaube, so viel hat er in den letzten 2 Kämpfen nicht ausgehalten. Von dem er ein bisschen etwas gebracht ins Training. Und es war dann tatsächlich so gewesen, nach dem Boxkampf hat er verkündet, dass es nicht alles war, sondern dass er sich überlegt hat, wieder Shows zu machen. Und die grosse Überraschung war, oder 2 grosse Überraschungen, schon nächste Woche geht es los, beziehungsweise die Woche, wo wir jetzt drin sind. Und seine neue Show kommt auf RTL Plus. Nicht im linearen Fernsehen, sondern auf einem Streaming-Sender. Und da ist meine Vorfreude auf das, dass er wieder zurück ist, ist recht in Kauer gesunken wieder. Wieso RTL Plus? Wieso? So ein riesen inszenierter Kampf im linearen Fernsehen, der wahrscheinlich Millionen und Millionen gekostet hat, mit all diesen Feuerwerken und riesen Stegen und Live-Bands und was weiß ich. Und er gibt es einfach eine Streaming-Show auf aber RTL meine, Plus.
Es ist nur, aber das ist ja, also, du hast doch vermutlich gerade selber erklärt, also, die Antwort geliefert, das ist eigentlich logisch, machst du das so. Du bringst im linearen Fernsehen, wo eben alle können schauen können, mega geil, und dann hoffentlich mega viele, die dann da zahlen, oder? Also scheint schon relativ offensichtlich, oder? Also, du willst mega viele an den huren Dingen anfixen, und das machst du immer so, mit so exklusiven Sendungen, und was es halt nur dort gibt, oder? Die Frage ist eben einfach, ich kann sie für mich natürlich schon beantworten, aber weißt, hat man auf das gewartet und braucht es das jetzt und muss man jetzt das Abo machen? Und ich finde, nein, ich meine, ich finde, der hat er früher auch mega lustig gefunden, aber der ist einfach, dem seine Zeit ist abgelaufen. Ich meine, ich kann jetzt das Gegenteil beweisen mit seiner Sendung, aber ich kann mir das nicht vorstellen.
Also mit dem Boxkampf quotentechnisch hat er schon mal das Gegenteil bewiesen, zu einem gewissen Grad. Oder? Aber nein, genau. Das ist lineares Fernsehen. Ist
nein, genau, und ich meine auch nicht, das mag ja sein, dass es... Dass das geschaut wird, genau, weil die Boxkämpfe. Ich schaue sonst nie Boxkämpfe. Aber ich meine einfach, weißt du, Leute schauen auch Frauentausch, oder, wo ich absolut nie los finde. Nein, ich kann nur mal sagen, weißt du, es wird auch Sachen, die ich jetzt als schlecht bezeichne, schauen Millionen. Aber früher, finde ich, hat er etwas gemacht, was andere nicht gemacht haben und ist originell gewesen. Und weißt du, wenn es jetzt einfach ein Sellout ist, wo trotzdem läuft, das heisst für mich nicht, dass es gut ist und sehenswert. Und das ist die Frage, wie wird es das, oder?
Ja, genau, aber es sind wie 2 Sachen, oder? Eben, klappt es, geht es kommerziell auf und andererseits inhaltlich hat es gebraucht oder wäre nicht lieber in Rente geblieben und hätte so wie sie Legendenstatus gehalten oder so. Genau. Was ich noch spannend gefunden habe, der Elton, sein Showpraktikant, hat auf Instagram ihre Story, hat er noch so ein bisschen erklärt, wieso das auf RTL Plus läuft, weil das ist ja offiziell, Kommunikation ist irgendwie nie tiefer darauf eingegangen worden und er hat gesagt, es ist nicht aus finanziellen Gründen oder dass sie sich erhoffen, dass durch das sehr viele Abos gelöst werden und sehr viele Einnahmen generiert werden, weil die Einnahmen, die mit den Abos gelöst ist, die sind im Vergleich zu einem Werbespot, der an einer Rap-Show läuft, sind nichts wert in dem Sinn. Sondern tatsächlich hat er gesehen, der Grund ist einfach, dass RTL im Moment keine freien Sendeplätze hat zu den guten Sendezeiten. Und dass sie sich dann entschieden haben, das Experiment zu wagen, das auf RTL Plus zu bringen. Und falls es gut läuft, besteht die Möglichkeit, dass es tatsächlich auch im linearen Fernsehen kommt.
Ey, aber das ist zeigt,
das ist genau das.
Aber gerade auch ein Armutszeugnis für ihn eigentlich. Ja. Also wenn der Sender sagt, du kannst schon wieder kommen, aber also wir, wir haben keinen Platz für dich. Auch nicht in dem Nachmittagsprogramm.
Ja, gut, holen wir den Raab zurück, von «Of all people» holen wir den Raab zurück, aber wir haben leider keinen so guten Senderplatz.
Aber du kannst mir auch nicht den Senderplatz im Nachmittagsprogramm geben.
Nein,
es muss in Primetime sein und es muss zum einem Tag sein, wo viele Leute schauen. Und, und Mittwochabend ist halt DSDS. Und das kannst du halt nicht wegkicken im Moment. Genau, was soll ich mal sagen?
Aber was ist überhaupt die Sendung? Also weißt
genau, hast du sie geschaut?
Ja, hast du es auch geschaut?
Ich habe es auch geschaut, ja.
Okay. Also die Sendung heisst «Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab». Natürlich wieder ein unnötig langer Name, so wie er es gerne macht. Und ich würde die Sendung beschreiben als Mischung zwischen TV Total im ersten Teil und im zweiten Teil «Schlag den Raab». Und zwischendrin noch ein bisschen «Wer wird Millionär?». Mhm. Also es fängt an, die erste halbe Stunde habe ich sensationell gefunden. Es ist wirklich so, wie als wäre ich 10 Jahre, 15 Jahre zurück in die Vergangenheit gereist. Der Raab analysiert das Wochengeschehen, das, was in dieser Woche im Fernsehen gelaufen ist, auf seine Art und Weise. Den Humor kann man gerne haben oder nicht. Aber es ist der typische Raab-Humor. Und er hat auch wieder die kleinen Ausschnitte dabei, die er ab und zu bringt. Jetzt ist es nicht mehr so ein Nippleboard, das er auf dem Pult hat und ab und zu drückt, sondern er holt sein Handy vor, sein Meme-Pad, wie er es nennt, und spielt die kleinen Ausschnitte ab und zu ab. Aber der erste Teil ist klassisch TV Total, würde ich sagen, oder Luca?
Ist eigentlich man könnte sogar schon fast sagen, ein schamloser Rip-Off von TV Total, weil es hat sich rein, sogar teilweise sogar die Musik im Hintergrund beim Einspielen von den Clips, weißt du,
ist
sogar von TV Total mitgenommen worden, die lustige Stimme ist von TV Total mitgenommen worden, die Polemik, die du vorher angesprochen hast, die Band, die Heavy Tones sind mit ihm mitgekommen, die sind plötzlich jetzt nicht mehr bei TV Total, sondern bei ihm. Und es ist, ich muss wirklich sagen, Respekt, ich habe ein bisschen Angst, dass es fremdschämig würde, aber der Raab hat die erste halbe Stunde gerockt, wirklich, als ob er gestern erst gerade seine letzte TV-Total-Folge hat. Man merkt ihm null an, dass er 10 Jahre fast weg vom Geschehen war, routiniert wie eh und je und vor allem viel, viel lebendiger lustvoller als das letzte TV Total.
In den letzten 3 Jahren TV Total hat man gemerkt, dass er müde ist, oder? Dass
absolut.
Er nicht mehr so richtig Lust drauf hat. Aber jetzt hat er so richtig Bock. Er hat das Gefühl, dass er mir so gut gespürt, dass er hohe Freude hat, dass er wieder da ist. Und Jokes sind gesessen und er ist einfach, gespürt, die Energie ist da. Mal schauen, wie lange das so bleibt. Aber im Moment, auch in der ersten Teil, habe ich super gefunden.
Absolut, das finde ich auch. Und es ist wirklich, wie du sagst, eben die Energie, die er mitgenommen hat. Und ich habe gerade ein bisschen den Faden verloren, irgendetwas soll ich sagen, aber es kommt dann
raus. Was ist denn noch? Und nachher ist was gekommen? Nach der Clipshow?
Und dann, der Twist an dieser Sendung ist eben, dass dann 5 Kandidaten, die hocken sie, also von Anfang an hocken sie, so wie ganz vorne beim Publikum und nachher nach der TV Total Show kommt ein Quiz, wo sie sich können qualifizieren zum Mitmachen an der Show. Eigentlich so wie bei «Wer wird Millionär?» oder wer richtig antwortet, kommt rein. Hier ist es einfach mit Buzzer. Und die Fragen, die gestellt werden am Anfang, haben etwas zu tun mit dem, was er erzählt hat in dieser Show. Also du musst wie gut aufpasst haben und wenn du gut aufpasst hast und schnell Buzzer ist, kommst du rein. Und dann ist es eine Mischung zwischen Quizshow. Es gibt immer 2 Quizfragen. Ein Teil der Fragen sind auch Wissensfragen, wie zum Beispiel lustigerweise, wo findet Gamescom statt, hat gefragt. Dortmund, Frankfurt, Köln oder Stuttgart. Ein anderer Teil der Fragen haben auch Bezug auf das, was er im ersten Teil der Show gesagt hat. Also wie heisst der Influencer, der das und das in diesem Clip gesagt hat, zum Beispiel. Nach 2 Quizfragen gibt es dann immer so ein Spiel. Und die Spiele sind wirklich so wie «Schlag den Raab». Also wirklich absurde Sachen. Wo aber, weil es halt um viel Geld geht, gleich spannend sind. Sie zum Beispiel müssen so Tennisbau auf einen Bürostuhl schießen. Und wer am meisten Tennisbau auf den Bürostuhl hat können bringen, ist dann weitergekommen oder der Kandidat ist dann rausgekommen. So.
Oder sie und zwar müssen, so schiessen, dass der Tennisball liegen bleibt.
Genau, dass er auf dem Bürostuhl liegen bleibt. Oder sie sich müssen den Maschendrahtzäun schneiden mit so einer Zange und wer am schnellsten durch 10 Maschendrahtzäune durchgekommen. Also wirklich so absurde Sachen, wie man sie früher von Schlag den Raab kennt hat.
Hey, habt ihr das einmal geschaut, Schlag den Raab?
Ja, das habe ich.
Sicher, oder?
Das habe ich geliebt, ja. Es ist, aber darum finde ich, funktioniert das hier auch nicht so gut, wie es dort funktioniert hat. Weil Schlag den Raab hat davon gelebt. Es waren immer 15 Spiele, die gespielt wurden. Und es hat ein Punktesystem gegeben. Das heisst, wenn du das Spiel verloren hast, bist du nicht rausgekommen. Und es ist immer spannender geworden. Und du hast eben auch die absurde Situation gehabt, dass in so einem Schiessspiel, wie zum Beispiel das Tennisball auf Bürostühl schiessen, dass es wirklich darum gehen kann, ob du irgendwie 2 Millionen gewinnst oder nicht. Und es ist echt so ein dummes Spiel, wirklich so ein dummes Spiel, aber es geht um so viel Geld. Und hier ist es halt ein bisschen anders, weil es geht eben darum, schafft es der Kandidat überhaupt weiterzukommen oder nicht. Und die Spannung, die sich so ein bisschen aufgebaut hat bei Schlag den Raab, die ist hier nicht so da. Darum der zweite Teil mit den Quizzes und den Dings habe ich noch nicht so rund gefunden. Finde. Und vor allem, es geht doch viel zu lang. Es ist viel zu lang gegangen.
Ja, das Punktesystem von Schlag den Raab ist, finde ich, ist das Geheimrezept von dieser ganzen Show gewesen. Weil es ist ja darum gegangen, du hast 15 Spiele, das erste Spiel gibt 1 Punkt, das zweite Spiel gibt 2 Punkte, das dritte Spiel gibt 3 Punkte und so weiter, oder? Und das macht das Ganze mega spannend. Du kannst am Anfang mega viel verlieren und dann mit einem Spiel in der Mitte wieder total aufholen. Also es ist unvorhersehbar, wer am Schluss gönnt. Und das macht die Spannung mega aus. Und wie du gesagt hast, eben, dass es nicht jedes Spiel, wenn du verlierst, bist du aus und wenn du gönnst, hast du gewonnen, sondern die Spannung wird mega aufrechterhalten. Und ich muss auch sagen, da gestern bei der Sendung, der Fuss war ein bisschen aus gewesen, nach dem TV-Totalteil. Es ist ein bisschen, das Tempo ist rausgegangen. Die Fragen beantwortet, der Stefan Raab ist jetzt kein Quizmaster à la
Günther Jauch. Das finde ich auch kein guter Moderator, wenn er so Fragen stellt und mit den Leuten aus dem Publikum interagiert und sich nicht über sie darf lustig machen, sondern mit ihnen normal muss interagieren. Genau, das ist schwierig. Genau. Das kann er nicht so gut.
Ich finde ihn immer noch ein super begnadeter Stand-Up-Comedian und hat auch wirklich einen geilen, schlagfertigen Humor. Aber so der Part, wo er da muss Quizmaster spielen, das passt nicht so zu ihm. Und das halt nachher die Spiele, die sind teils auch ein bisschen langatmig. Sie haben müssen bei einem Auto 4 Winterpneus, also die Reifen wechseln. Und das ist auch ein bisschen lang gegangen und das ist dann auch ein bisschen so
nicht mehr viel passiert.
Du siehst einfach zwei Leute, die versuchen, einen Pneu wechseln. Und das ist dann ein bisschen so. Der Part von der Show, der braucht definitiv noch ein bisschen Tuning, weil dort geht viel Tempo raus. Die erste Hälfte TV Total habe ich sensationell gefunden. Rob at its finest. Die zweite Hälfte ist ein bisschen der Fuss draussen. Und dort macht das ganze Hybrid-Ding für mich nicht ganz so viel Sinn. Oder man muss es anders machen. Man muss es ein bisschen anderen Drive drin finden. Mir ist jetzt auch wieder eingefallen, was ich vorher noch wollte sagen. Nämlich, ob das jetzt nötig ist für den Raab oder nicht, oder ob ihm das jetzt schadet oder ob er davon profitiert. Es hängt wirklich davon ab, wie es weitergeht. Ich habe gefunden, die letzten eben 3 Jahre, oder vielleicht sogar gewisse Leute sagen, die letzten 5 Jahre TV Total, haben relativ an seinem Status haben ihn recht kaputt gemacht. Also der Stefan Raab, der abgetreten ist, er ist wirklich müde und ausschlaf gewesen, hat sich nicht mal mehr richtig vorbereitet, hat sich immer wieder eher lächerlich gemacht. Also irgendwie so, dass der Mythos Raab hat recht fest Schaden genommen in den letzten 5 Jahren TV Total. Und jetzt hat er eine Chance, um quasi so die letzte Duftmarke nochmal zu setzen an den Heimen. Also nochmal gut in Erinnerung zu bleiben. Ich sehe es tatsächlich als eine Chance für ihn, ehrlich gesagt. Ich bin mir nicht sicher gewesen vor diesem Ding, aber jetzt muss ich sagen, er kann es noch.
Man muss sagen, das ist auch nicht die einzige Show, die er machen wird. Er hat ja auch schon angekündigt, es wird Samstagabend-Shows geben auf RTL, also im linearen Fernsehen hat er tatsächlich auch. Und das ist anscheinend der 5-Jahres-Deal, den er geschlossen hat mit mehreren Shows und 90 Millionen, die seine Produktionsagentur angeblich bekommen hat von RTL.
Hey, ich stehe dem so ambivalent gegenüber. Ich habe das eben irgendwie. Ich habe sicher nicht so lange geschaut wie ihr, das TV Total. Ich habe sicher nicht die letzten paar Jahre. Das ist für mich schon lange über die Klippe gesprungen.
Übrigens, dort bin ich auch mal live dabei gewesen, beim Rapid
TV Total. Absolut klar. Überrascht mich, dass du es nicht mitgemacht hast. Nein, aber es ist wie so, er ist, für mich ist das so aus der Zeit gefallen, also die Art Fernsehen. Ich meine, es gibt ja noch viele so Sendungen, weißt du, auch die Contests im Ding und so. Ich gucke das schon lange nicht mehr. Weißt du, also das Wetten, das und so, das ist irgendwie, ich weiß auch nicht, da bin ich irgendwie 16 und 18, ist das irgendwie, hat das zum Fernsehen gehört, man hat lineares Fernsehen geschaut und dann ist das irgendwie lustig gewesen. Aber mittlerweile finde ich das so, ich weiß auch nicht, meistens ist alles so krampfhaft, die Leute sind so mittellustig und logisch, hat immer wieder ab und zu einen coolen Wettbewerb drin und es hat mal lustige Szenen, aber so alles in allem ist es einfach so, ich weiß auch nicht, so Fernsehen für alte Menschen, finde ich, oder? Und also ist logisch, es ist ja nicht nur so, es schauen jetzt ja verschiedene Leute, aber so wirkt
es mir. Es hat sich auch brutal verändert, die Landschaft. Oder? Früher ist das, was man am Samstagabend am Fernsehen geschaut hat, es wäre denn das gewesen. Oder sonst irgendein grosses Live-Event mit viel Budget. Und jetzt gibt es halt so derart viel Konkurrenz. Es gibt 20'000 Streaming-Dienste, die auf jedem laufen. 5 bis 6 Must-See-Serien oder Filme und so. Also man hat gar nicht mehr so viel Zeit, um einfach anzuhocken am Samstagabend und 3 Stunden lang eine Live-Show moderiert von Thomas Gottschalk oder Stefan Raab zu schauen.
Ja.
Aber ich verstehe gewisse Anreize schon, dass ja, es ist ja etwas anderes als eine Serie, weißt, weil das ist so ein bisschen, soll man sagen, du bist ein bisschen mehr dabei.
Event-Charakter.
Genau.
Ja.
Es hat ein Event, genau. Aber eben, so wie sie jetzt erzählt haben, tönt es halt trotzdem so, man hätte jetzt wirklich einfach das nochmal aufgewärmt wie früher und vieles funktioniert ja, hey geil, fühle ich mich wieder wie die Zeit zurückversetzt. Aber eben, es klingt auch so ein bisschen wie Futurama geht es jetzt auch wieder um. Ich habe die neueste Staffel schon nicht mehr geschaut, weil einfach die letzte schon so verdammt mittelmässig war. Ja,
noch schnell lustiger Side-Fact, weil du vorhin schon die Heavy Tones erwähnt hast, die Band, die TV Total Band. Die hätte eigentlich bis Ende Jahr bei TV Total bleiben noch, beim Sebastian Puffpuff. Aber die sind am Samstag auftreten bei seinem Boxkampf, bei der Pressekonferenz, die er im Anschluss hatte. Und anscheinend hat ProSieben ihnen nachher sofort gekündigt, nachdem sie den Auftritt hatten. Und darum haben sie ihre letzte Sendung schon letzte Woche gehabt. Und in dieser Woche hat der Puffpuff eine neue Band müssen suchen. TV Total hat dann wirklich so angefangen, so fuck, die Heavy Tones sind nicht mehr da, sie sind nicht mehr in Umkleidekabine. Und dann war so ein kurzer Sketch gewesen, wo er irgendwie random Leute von der Strasse genommen hat, so Strassenmusikanten, und sich eine Band zusammengestellt hat. Und der hat dann auch, in der TV Total-Sendung hat der Auftritt vom Raab so ein bisschen parodiert, ist schon die Stege runtergekommen, aber mit einem huren lausigen Feuerwerk, das nicht richtig funktioniert hat und so. Nice. So ein bisschen als Kommentar richtig okay. Raab. Und schon noch hart, bekommst TV Total von ihm, er geht weg, Anfang 2024 ist nicht mehr Produzent vor Sendung, nimmt er die Band weg, nimmt er die ikonische Stimme weg, nimmt er die Produktionsfirma weg und du bist einfach da und so. Ja, merci vielmals.
Danke, hast du mir den Schund gegeben und jetzt
bleibe ich auf dem Scheiß hocken, aber ich kann ihn weiterverkaufen. Aber also ihr schaut sicher weiter.
Hey, ja. Eben, ich habe das RTL Plus abgelöst für das, habe es jetzt einen Monat und die nächsten 3 Episoden werde ich sicher noch schauen.
Was zahlst du für das überhaupt?
10,99 Euro im Monat im Moment.
Es gibt auch eine Max-Variante, wo du irgendwie 18 oder 19 zahlst und irgendwie.
Ja, der Raab hat ja gesagt, seine Gage sei 12 Monate lang gratis RTL Plus. Er hätte die Rechte über den Tisch gezogen.
Kann er sich endlich immer selber im Fernsehen anschauen. Genau.
Das ist geil, dass er immer noch RTL-Dist hat, obwohl er immer noch jetzt bei RTL ist.
Gut, das ist wie der John Oliver-Dist ja immer HBO. Ja. Das ist so ein Running Gag. Aber ja, solange du Zuschauer bringst, glaub, kannst du einen dummen Schnorren haben. Ja gut, also komm, dann wir bleiben ja noch ein bisschen beim Fernsehen, aber gehen dann mal weiter in Big Screen.
Von Kommerz bis Arthouse. Film und Serie auf dem Big Screen.
Ja, Luca, du hast wieder mal viele, viele Sachen geschaut und unter anderem The Wild Robot. Von dem habe ich schon viel Gutes gehört. Ist das der neue Heilsbringer von Zeichentrick-Animationsfilmen?
Hey, absolut. The Wild Robot ist, glaube ich, einfach schon mal der schönste, beste Film, den ich dieses Jahr gesehen habe. Ich behaupte mal einfach, er wird, glaube ich, auch nicht mehr getoppt werden dieses Jahr. Regie hat Chris Sanders geführt, übrigens
getoppt werden in Animationsfilmen oder Filme allgemein?
Ich glaube, Film allgemein.
Okay.
Hast du den Borderlands-Film gesehen?
Sensationell. Sorry, ich nehme es wieder zurück. Oh nein, The Wild Robot. Regie geführt hat Chris Sanders, ein alter DreamWorks Animation Profi übrigens. Er hat nämlich auch schon alle 3 How to Train Your Dragon Films gemacht. Er hat The Crude gemacht und bei Disney früher hat er Lilo und Stitch inszeniert. Also wirklich ein alter Profi. Kinostart von The Wild Robot ist übrigens erst der 3. Oktober. Weil der Film aber schon an den Toronto International Film Festivals vorgeführt wurde, ist die Pressevorführung auch jetzt schon gewesen und ich darf auch jetzt schon darüber reden, ich muss nicht warten. Und also lass mich einfach wirklich etwas sagen, ich bin nicht darauf vorbereitet gewesen, wie tief mich der Film treffen und berühren würde. Und wenn etwas am Sprichwort, wie soll ich sagen, harte Schale, weiche dran ist, dann gelingt es einem Film mit einer erschreckenden Leichtigkeit zu dem weichen, emotionalen Kern in uns allen vorzudringen und zu überwältigen. So schnauzig. Und ich sage euch, Er benutzt nicht mal Gewalt dabei. Es ist vielmehr wirklich so eine subtile Sache, die mit viel Wohlwollen und noch mehr Wärme auseinandernehmen von dieser Schale, bis der blanke Kern da ist und man wirklich nichts mehr machen kann, um sich von dem Charme, Witz und der Schönheit vom Film hinzugeben. Und dass ich da so eine wunderschön blumige Sprache benutze von Schale und Kern. Nein, ich habe es jetzt ein bisschen übertrieben. Nein, es ist wirklich, ich bin den ganzen Nachmittag gestern hoch emotional gewesen nach dem Film. Ich habe jedes Mal, wenn ich meine Katze gesehen habe, sie müssen 10-mal nochmal knuddeln und streichen und nochmal einen extra Snack geben. Der Film ist wirklich, es trifft unheimlich gut. Und warum ich auch so von Schale und Kern rede, dann werdet ihr gerade merken. Im Film geht es um den Roboter Rosum 7134 oder kurz ROS genannt. Und ROS, das ist eben kein gewöhnlicher Roboter, es ist eigentlich als Unterstützung für eine futuristische, urbane Welt entwickelt worden, aber sie hat Schiffbruch erlitten und ist auf einer einsamen Insel gestrandet. Und die Insel, die hat es wirklich in sich. Also, liebe Eltern da draußen, bereitet euch darauf vor, euren Kindern Darwinismus zu erklären. Weil auf dieser Insel heisst es wirklich verdammt buchstäblich fressen oder gefressen werden. Und so tut sich Tross, der darauf programmiert ist, halt allen zu helfen, wo sie nur kann, am Anfang unheimlich schwer, sich in dieser neuen, raue und erbarmungslosen Umgebung anzupassen und mir wirklich halt ein bisschen ihren Platz und ihre Aufgabe auf dieser Insel zu finden, zumindest bis ihr durch Zufall dann eben doch noch eine Aufgabe in den Schoss fällt, und zwar die grösste Aufgabe, die wahrscheinlich die Natur für uns alle parat hat, ein Kind grosszuziehen oder in dem Fall ein weise Gänseküken, und ihr bleibt nur ein knappes Jahr, um dem weisen Gänseküken das Fliegen beizubringen, damit es im Winter dann mit dem Rest von seinen Artgenossen in Westen kann fliegen. Und ja, eben Schale, Kern, Ei und so weiter.
Ist gut, wir haben es gecheckt.
Jetzt einfach, damit wir das noch aufgeklärt haben. Ja, ihr merkt es, also der Wild Robot, der scheut wirklich nicht davor zurück, auch ernste Themen wie Tod und Verlust anzugehen und teilweise sogar recht schonungslos. Ich würde sogar sagen, der Wild Robot ist der wahrscheinlich reifste Film von DreamWorks Animation Studios und trotz all dieser Schonungslosigkeit verliert er halt wirklich auch nie seinen herzerwärmenden und vor allem witzigen Kern. Der Wild Robot ist verdammt lustig. Vor allem auch je länger, je mehr die ganze Inselbewohner näher kennenlernt, oder all die Tiere, die dort sind, all die verschiedenen Arten und Rassen. Und es ist auch noch witzig gemacht, wie der Roboter am Anfang die Sprache lernt. So ich hocke jetzt einfach mal an und höre zu. Und es stellt sich heraus, dass eigentlich alle Tiere die gleiche Sprache reden, aber halt einfach unterschiedliche Akzente haben. Je nach Rasse, so lauter clevere Einfälle. Und ich muss auch sagen, es hat, was DreamWorks da auch Schauspieltalent, also vor allem hinter einem Mikrofon, versammelt hat, das ist wahnsinnig. Dross selber, die wird von der Lupita Nyong'o gesprochen. Die kennen wir zum Beispiel von 12 Years a Slave oder von Black Panther. Der Fuchs, der Fink, der wird vom Pedro Pascal gesprochen.
Der ist schon überall.
Der ist überall. Und er darf mal wieder, ich sag mal, einen unfreiwilligen Adoptivvater spielen.
Schon wieder.
Seine Paraderolle. Aber er ist super in dem Film. Aber da gibt es auch einen Biber, der von Matt Berry gesprochen wird. Den kennst du wahrscheinlich vor allem du, Phil, oder?
Ja,
What We Do in the Shadows. Der Bill Nye, die Leute kennen den wahrscheinlich als Davy Jones aus den Pirates of the Caribbean Movies, der ist auch dabei. Der Wing Rames, der Hacker aus der Mission Impossible-Reihe, also der schwarze, grosse, tiefe Stimme und so. Und sogar der Mark Hamill darf auch noch mittun als missgelohnter Brummer. Das ist wahnsinnig, was sich da vereint. Und einer der schönsten Zitate vom Film, die hat die Schauspielerin Catherine O'Hara. Die kennen die meisten wahrscheinlich als Mutter aus Kevin Home Alone. Und das ist recht am Anfang vom Film, wo sie zum Ross, dem Roboter, sagt, hey, du, das weise Küken, das ist jetzt deine Aufgabe, das ist jetzt deine Verantwortung, du musst es gross ziehen. Und Ross sagt dann so, ja, aber ich habe die Programmierung nicht dafür. Und sie antwortet, niemand hat die Programmierung. Kinder kommen einfach und du improvisierst dich durch all das durch. Und das ist natürlich komplett gegen alles, was ein Roboter wie Dross ausmacht. Aber das ist natürlich alles Teil vom Lernprozess. Und als ob das alles nicht schon genug gelobt gewesen wäre, muss man auch den Animationsstil erwähnen. Der ist zum Dahinschmelzen schön. Ich finde es überhaupt toll, dass eigentlich seit einem Sony Spider-Man-Animationsfilm irgendwie die Studios anfangen, nicht mehr Disney und Pixar wollen zu kopieren im Stil, sondern alle ein bisschen so ihren eigenen Stil wollen finden. Und DreamWorks Animation hat definitiv seinen eigenen Stil gefunden, vor allem seit dem meiner Meinung nach sträflich unterschätzten Puss in Boots, The Last Wish, wo 2022 rausgekommen ist, war auch der ist ein wahnsinnig guter Animationsfilm gewesen. Und der Stil da ist wieder ähnlich. Also es ist wie so die Hintergründe, die wirklich ein bisschen so wie gemalt, wie ein Monet-Bild. So, du siehst cool, so wieder auch ein bisschen so die Pinselstriche.
Geil aus, ey.
Es sieht wahnsinnig, wahnsinnig geil aus. Und trotzdem ist alles 3D animiert. Und wenn ihr euch den Trailer anschaut, werdet ihr gerade sehen, was ich meine. Es ist visuell ist es so eine Pracht und farbenfroh. Und auch, aber auch soundtechnisch, oder? Also, du hast Gewitter, du hast Unwetter, Wind, Regen, Blitz, Donner, du hast die Musik, die Filmmusik vom, jetzt muss ich gerade überlegen, wie hat er nochmal geheißen, Chris Bowers, sorry, der Chris Bowers, der hat Filmmusik geschrieben. Es ist wirklich eine audiovisuelle Pracht, die im Kino muss genossen werden. Also es ist wirklich nicht die Art von Animationsfilm, wo man einfach wartet, bis es auf einem Streamingdienst irgendwo verfügbar ist. Bitte nicht, bitte geht den ins Kino schauen, der hat es auch verdient, im Kino angeschaut zu werden. Und es ist wirklich... Ich kann fast nicht. Ich habe gestern gesagt, der Film macht nichts falsch. Da hat mir jemand geantwortet, das heisst ja noch nichts. Dann habe ich gesagt, stimmt, korrekt. Der Film macht alles richtig. So, das ist meine Aussage dazu. Wahnsinnig tolle Story. Unglaublich herzerwärmend und eine schöne, wie soll ich sagen, Closure. Also einfach ein schöner Schluss, wo dich rauslässt aus dem Saal raus und du hast das Gefühl, ich habe, es hat nichts, wo ich zu wenig bekommen habe. Es hat vor allem genau die richtige Anzahl gehabt. Und ja, es war Wahnsinn.
Aber
Wahnsinn.
Ist da wieder so ein Kinderfilm, der aber so traumatisierend ist, wie da die Dinosaurierfilm, wie hat der geheißen?
Nein, ich weiss genau, wen du meinst. Ich weiss genau. In einem Land vor unserer Zeit.
Ja.
Und ich habe gerade dem seinen Namen nicht im Kopf, aber der hat ja noch andere. Der ist ja damals auch ein bisschen so das Gegen. Der hat ja bei Disney gearbeitet. Und hat aber gefunden, Disney ist nicht düster genug und hat darum...
Dort sterben nur immer die Eltern. Das
ja, wirklich. Ja, der David Blum oder Dave Blum, irgend so etwas. Der Name ist irgendwie dort durch. Der hat dann nachher sowieso das Gegenkonzept und hat da die irgendetwas mit Nim hat er gemacht.
Ah ja, Nim ist auch düster.
Zeit. Ja. Fievel, der Mauswanderer und so. Also all die huren fucking düsteren Zeichentrickfilme, die dich völlig
traumatisiert.
Nein, also ist wirklich nicht, wenn der Film The Wild Robot hat, ernste Passagen, wirklich auch recht so, okay, das muss man dem Kind auch wahrscheinlich noch erklären, wie das funktioniert, aber es ist halt part of life. Ich finde das gut, dass sie nicht davor zurückschreckt und einfach alles schön redet. Survival of the Fittest, natürlich ist das dann nicht die Endlektion Survival of the Fittest, aber es fängt damit an, das ist der Startpunkt und es ist halt schon noch heftig, wie das teilweise dargestellt wird, aber es lässt sicher niemand traumatisiert zurück, sondern im Gegenteil. Also man kommt aus dem Film raus und ist total völlig auf einer total schönen, emotionalen Schiene.
Nice. Also das ist der Wild Robot, was 3. Oktober hast du gesagt?
Genau, 3. Okay. Oktober im Kino.
Im Kino.
Merkt euch den vor.
Ja, was definitiv streamen muss, wo auch nie im Kino gelaufen ist, glaube ich, wo es noch irgendeinen Film gegeben, den ich nicht weiss, ist Lost, wo vor 20 Jahren im Fernsehen gelaufen ist und der Tommy, du hast alle Folgen nochmal geschaut.
Ja, zum 5. oder 6. Mal.
Ich bin so irr.
Ich weiss nicht mehr, aufgehört zu erzählen, wie viel ich es geschaut habe. Aber ja, zum 5. oder 6. Mal habe ich es geschaut.
Kann man so viel Zeit haben?
Ich weiss es auch nicht. Es war wirklich eine sehr intensive Zeit in den letzten 4 Wochen. Es war ein bisschen zu viel. Ich habe es angefangen zu schauen, als ich in der Ferien war. Kurz bevor wir an die Gamescom gegangen sind, habe ich gefunden, ich komme nächste Monat ist Jubiläum. Am 22. September ist es das erste Mal ausgestrahlt worden in den USA, 2004. Gefunden, komm zum Jubiläum, gebe ich mir das alles noch einmal. Aber ich habe unterschätzt, wie viele Episoden das Lost hat. Also ich habe es gewusst, aber gleich. Irgendwie, du gehst so naiv rein und rechnest nicht genau durch, ob das reicht und so. Und jetzt in den letzten paar Tagen und Wochen habe ich so viel Lost geschaut. Unglaublich, mein Hirn ist Matsch. ich lebe zum Teil noch in dieser Welt und bin gefangen. Aber es ist eine geile Journey gsi.
Kannst die Zahlenkombination auswendig?
4, 8, 15, 16, 23, 42. Natürlich kann ich das.
Hey, nein, das ist so nett.
Sagt er, es hat nichts, keine andere Geschichte, kein anderes Medium, egal ob Game, Serie oder Film, hat sich so in mein Hirn eingebrannt wie Lost. Das ist wirklich, ich habe alles auswendig. Die wandelnde Lost-Enzyklopädie.
Hey, nein.
Genau, und für die, die es nicht kennen, falls es solche Leute gibt, um was geht es in Lost? Eine Gruppe von Leuten stürzt in einem Flugzeug auf einer mysteriösen Insel ab und auf dieser Insel passieren ganz komische Sachen und im Verlauf von 6 Staffeln erfahrt man dann, wieso dass die Leute dort abgestürzt sind und was es mit dieser komischen Insel auf sich hat. Habt ihr zwei, Luca, du hast los komplett geschaut oder einmal einfach?
Einmal komplett durch, aber ich war dort auch recht angefixt. Also es ist eine sensationelle Serie.
Phil, du hast irgendwann in der zweiten Staffel aufgehört.
Ja, genau. Ich habe es mega spannend angefangen, aber mich hat es irgendwie verloren. Ich bin wirklich ein bisschen verarscht vorgekommen. Das wieso? Ja, man baut einfach immer wieder irgendetwas, so habe ich es empfunden, man baut einfach immer wieder neue Mysterien und Sachen ein und das ist wie so, ja, also hast du, dass du es gar nicht herausfinden kannst, kannst du möglicherweise am Schluss, aber ja genau, ich habe dann irgendwie abgehängt.
Verstehe ich voll. Und das war der Grund, wieso dass ich es eben geil gefunden habe und auch der Grund, wieso dass ich, jetzt, dass ich mich wieder verliebt habe in die Serie, nachdem sie es zum sechsten Mal oder fünften Mal, aber ich weiß es nicht, geschaut habe, aber es ist so ein bisschen, es hat so ein bisschen das, was ich an vielen modernen Serien, die für das Streaming-Zeitalter konzipiert sind, vermisse. Dass sie sich wirklich Zeit lassen. Zeit lassen, zum Mysterien aufbauen, aber auch Zeit lassen, zum Charakteren aufbauen. Und wenn halt auf Netflix eine neue Serie rauskommt, die 10, 12 Episoden hat pro Staffel, dann geht alles viel schneller. Es hat seine Vorteile, los ist nicht perfekt gewesen. Es hat viele Episoden gegeben, die damit zu tun hatten, dass natürlich der Sender wollte, dass es ewig weiterläuft. Aber das Gefühl, dass sich etwas Zeit lässt, das habe ich sehr gerne. Darum ist übrigens so Better Call Saul, finde ich, eine der besten Serien, die sie hat gegeben. Weil ich dort auch das Gefühl hatte, die lassen sich Zeit. Die nicht alles in jeder Staffel beantworten oder der Charakter entwickelt sich wirklich von der ersten bis zur letzten Staffel weiter und es fühlt sich irgendwie so gut an, in das langsame Tempo zurückzukommen. Und ich habe es jetzt genossen, als ich das geschaut habe. Aber es ist sehr langsam, die Serie, und die Mysterien, die aufgeworfen werden, die muss man sich verdienen, die Antworten darauf. Die bekommt man teilweise irgendwie 2-3 Staffeln später und hat schon wieder vergessen, dass es überhaupt mal ein Mysterium war früher. Aber das habe ich geil gefunden. Und das ist so, je länger man auf etwas wartet, desto mehr will man doch wissen, was dahinter ist. Und ich bin voll ein Sucker für so Zeug. Ich liebe so Mystery Box Shit. Severance habe ich wegen dem auch geil gefunden. Ja. Wirklich alles, was irgendwie Fragen aufwirft und mir nicht sofort Antwort gibt, ich liebe so Zeug. Aber ich verstehe voll, wenn man frustriert ist, wenn man das Gefühl hat, die haben doch keine Ahnung, was sie machen, die können immer neue Fragen aufwerfen und erfinden einfach irgendetwas. Ich verstehe, wieso man das fühlt, aber es war nicht so gewesen. Ich finde auch, ich bin Verfechter von der Aussage, dass tatsächlich jede einzelne Frage beantwortet ist worden in Lost. Das Problem war, dass viele Leute nicht zufrieden waren mit den Antworten, die sie haben bekommen. Aber jede einzelne Frage ist beantwortet.
Oh. Irgendwann machst du mal einen Artikel über das Ende, wo das ein bisschen aufdröselst, oder?
Also ich habe einen Artikel vorbereitet für das Jubiläum, wo ich so allgemein zurückschaue. Und dort schreibe ich auch, falls jemand in den Kommentaren das Gefühl hat, dass er eine Frage nicht beantwortet ist worden, dann bitte schreibt es dort rein und ich werde es beantworten.
Der Domipedia tut das gerne beantworten. Ja,
genau. Und ich finde aber auch, dass sich die Show Zeit gelassen hat, hat auch einen anderen Grund gehabt. Nämlich, wenn man, ich habe so ein altes Video für gekramt, das Lost in 3 Minuten erklärt, mit so Post-its. Und wenn man sich das anlässt, was so die Erklärung ist, in 3 Minuten zusammengefasst, dann sind sie absolut bescheuert. So, wenn das los ist, schnell, wenn ihr nicht wollt wissen, um was es geht, schnell die nächsten 30 Sekunden skippen. Aber so, die Zusammenfassung von dieser Zusammenfassung ist, die Insel ist in Wahrheit ein magischer Korken, der durch Zeit und Raum tut sich bewegen die ganze Zeit. Und die Insel ist nur da, damit das böse Rauchmonster nicht in die echte Welt tut entfliehen. Und die Passagiere sind auf die Insel geholt worden wegen einem unsterblichen magischen Mann namens Jacob, der sie selber unsterblich wollen machen, damit sie einmal seine Nachfolge antreten. Und in der letzten Staffel sieht man zum Abschluss noch eine Welt nach dem Tod, wo sich alle Charaktere wieder treffen und ins Jenseits weiterziehen. So. Wenn mir das jemand gesagt hätte, bevor sie los hat, schauen durfte, hätte ich es auch nie anfangen. Ja. Aber wenn du über 6 Staffeln so langsam an das hergeführt wirst, dann fängst du es an zu akzeptieren. Und dann ist es so, okay, ja, es kann nicht alles wissenschaftlich erklärt werden.
Wie bei der Pitch-Meeting, die tun einfach jeden Film dumm.
Ja. Und das ist auch so ein bisschen die Entwicklung, wo echt der Hauptcharakter, kann man schon sagen, der Jack Shepard, der war Arzt gewesen. Der hat auch so ein bisschen die Entwicklung mitgemacht, wie die Fans, die bis zum Schluss geblieben sind. Der war auch mega rational gewesen am Anfang. Hat alles wusstschaftlich betrachtet und irgendwann hat er dann akzeptiert, okay, das kann nicht alles Zufall sein, was hier passiert. Wir sind wegen einem bestimmten Grund da. Und eben, das Publikum hat so ein bisschen die gleiche Heldenreise mitgemacht, wie der Jack das gemacht hat. Und das ist der zweite Punkt, wieso ich es so geil gefunden habe und immer noch so geil finde, sind die Charaktere. Ich finde viele Mystery-Serien und Filme, die nachlässt sich auch und so ein bisschen das Gefühl haben wollen reproduzieren, haben vergessen, dass eigentlich das, was Lost ausgemacht hat, Charaktere waren. Die Mysterien drumherum waren cool, aber du bist dran geblieben wegen den Charakteren, weil du wolltest wissen, was mit denen passiert. Auch hier, die Serie hat sich Zeit gelassen. Jede Episode hat eigentlich einen Charakter beleuchtet mit Flashbacks. Hast gesehen, was der Charakter vor dem Absturz gemacht hat, wie es dem vor dem Absturz gegangen ist. Und dadurch sind die Handlungen der Charaktere auf der Insel auch besser erklärt worden. Und das war halt auch eine mega spezielle Erzählstruktur, die am Ganzen mehr Gewicht hat gegeben. Und eben auch die komischen Sachen, die auf der Insel passiert sind, so ein bisschen geerdet hat, oder? Du hast gleich noch einen Bezug zur echten Welt, wo du gesehen hast, hey, wie war es vorher gewesen?
Es hat vor allem der Geschichte mega Tiefe gegeben, weil es fängt so, alle Charaktere fangen sehr klischiert an. Du hast das Gefühl, du hast nach 10 Minuten hast schon genau gecheckt, welcher Charakter wie tickt und in welcher Schublade du sie musst stecken. Und jede Folge hat er dann wieder ganz ein neues, wirklich jeder Charakter auf eine ganz neue Art beleuchtet. Und du hast nach jeder Folge das Gefühl gehabt, jetzt mag ich den, das ist mein neuer Lieblingscharakter. Sogar der böse japanische Ehemann, der seine Frau da irgendwie umkommandiert und das Gefühl hast, das ist das Arschloch von der Serie, hat sogar irgendwie nach seiner Folge das Gefühl, er ist eigentlich auch ein armes. Also weißt du, irgendwie so, und das hat es huere gut gemacht. Vor allem am Anfang ist das wirklich, und das ist auch entscheidend, warum du dann hocken bleibst mit dieser Serie, weil du hast die Charaktere alle so derart gern, du willst wissen, wie es mit ihnen weitergeht.
Und sogar die bösen anderen, die Einheimischen auf der Insel, die am Anfang einfach eine Gefahr sind für unsere Überlebenden, sie uns umbringen, sie uns Kinder entführen und so weiter und so fort. Aber die werden auch vermenschlicht mit der Zeit, weil sie dann auch erfährst, von wo kommen die und was sie ihre Beweggründe. Und eben dann mit den Flashbacks hat so einen krassen Plot-Twist gegeben, wo du plötzlich keine Flashbacks hast, sondern Flash-Forwards und nicht gewusst hast, dass du plötzlich in die Zukunft schaust und nicht in die Vergangenheit. Das sind so legendäre Momente, wo du halt einfach nur kannst, wenn du Zeit nimmst, wenn du Zeug aufbaust und wenn die Leute dazu einladest, wirklich über das Zeug nachzudenken, was man sieht. Und das habe ich auch gemacht. Ich habe zurückgedacht an die Zeit, als ich das erste Mal geschaut habe. Und das ist wirklich, los, ist so ein Hobby gewesen für mich. Das ist so,
ja, logisch.
Die erste Geschichte, die ich nicht nur passiv konsumiert habe, sondern wo ich mich wirklich damit beschäftigt habe. Nach der Episode Theorien aufgestellt, gelesen, mit anderen Leuten diskutiert online, auf Social Media, auf Foren. Und das muss man auch sagen, das ist so die erste Serie gewesen, wo mit dem Web 2.0 gross ist worden, irgendwie. Wo du so das Gefühl hast, das ist eine Community weltweit, die sich trifft, Woche für Woche online, um das zu diskutieren. Heutzutage ist es selbstverständlich, aber dann zumal war es etwas sehr Spezielles irgendwie. Und hat wirklich die Podcasts, was es gab dazu. Das ist auch etwas Neues gewesen. Die zusätzlichen Zwischeninhalte, die es zwischen den Seasons hat gegeben. Das ist wirklich so ein mega cooles Gesamtpaket gewesen. Wo so viel von meiner Zeit.
Hobby ist ein gutes Stichwort, weil wir reden wirklich noch von einer Zeit 20 bis 25 Episoden pro Staffel, wo wöchentlich rausgekommen ist. Nicht in einem Touch durchbingen und nicht 10 Folge-Mini-Episoden, die nach 2 Monaten, sondern 20. Also das ist wo fast ein halbes Jahr. Wo
ich oder?
Wo jedes Mal, 40 Minuten plus Werbung.
Mit Werbung, genau.
Da kommst du gleich auf eine Stunde. Das ist fast, jedes Mal eine Season ist fast ein halbes Jahr.
Die letzten drei Seasons waren dann kürzer. Das waren die Seasons, wo sie nachher ein Ende mit dem Sender haben können abmachen. Das war übrigens auch bahnbrechend. Unerhört, dass so eine erfolgreiche Fernsehserie, dass das Autorenteam sagt, wir wollen das Ende haben und wir wollen das nicht unendlich in die Länge ziehen, wie das alle Serien vorher gemacht haben, sondern wir wollen unsere Geschichte fertig erzählen. Und sie haben es tatsächlich geschafft. Darum die letzten drei Staffeln waren ein bisschen kürzer, aber auch die haben 14 oder 17 Episoden gehabt, also mehr als im heutigen Zeitalter. Üblich ist. Und das war auch etwas mega Spezielles, was mich dann auch sehr gefreut hat. Weil man hat schon so gespürt, die dritte Staffel ist so, hat Sachen gehabt, wo du einfach nicht hast wissen wolltest. Es hat einen Flashback gehabt, wo du erfahren hast, wie das der Jack seine Tattoos bekommen hat. Und so, who cares? Und dann hast du so wirklich gespürt, okay, es ist Zeit, dass es endet. Und die letzten drei Staffeln sind dann auch viel schneller gewesen. Es hat vielen Leuten auch nicht mehr so gefallen, wo dann recht schnell abgehandelt ist worden.
Es war auch, glaube ich, der Autorenstreik in dieser Zeit.
Der war schon noch gewesen, genau. Der war schon noch gewesen. In der vierten Staffel ist der gewesen, genau. Und der hat die nochmal kürzer gemacht. Voll.
Und wo kann man das eigentlich schauen?
Hey, im Moment läuft es wieder auf Netflix. Seit am 15.8. Ich frage mich, ob sie das extra gemacht haben, wegen 4815 und so. 15.8. auf Disney Plus läuft es tatsächlich bei uns auch. Also auf zwei Streaming-Anbietern gleichzeitig. Ich habe das Gefühl, lustigerweise, im Fall auf Disney Plus ist die Streaming-Qualität viel besser. auf Netflix war es teilweise katastrophal gewesen. Und ich bin so ein bisschen recherchiert. Das ist echt ein allgemeines Problem, das Netflix hat mit Inhalten, die sie in 1080p haben, dass die einfach so stark komprimiert werden und Bitrate so miserabel ist, dass vor allem in so dunklen Szenen oder in unscharfen Szenen, es geht einfach verdammt scheiße aus. Also wenn, dann schaut es lieber auf Disney Plus.
Okay. Ja gut, also das ist Lost, habt ihr etwa 500 Stunden Material?
Es sind glaube ich insgesamt 90 Stunden, wenn man es ausrechnet. Die 121 Episoden sind es 90 Stunden.
Alter Schwede. Ja, nein, ich glaube, das ist... Da schaue ich vorher noch Breaking Bad mal fertig. Aber mal schauen, ob das mal passiert. Also komm, ich habe ja noch zwei Games gezockt.
Zocken, bis der Notarzt kommt, in den Spielecken.
Ich habe auch ganz magische Sachen, vielleicht nicht so krass wie The Wild Robot, aber ich bin ebenfalls sehr begeistert gewesen von The Plucky Squire. Oder ich glaube, einen Monat vor Release haben sie dann einen deutschen Namen gefunden, Der Kühne Knappe. Okay. Und es ist ein mega interessantes Spielkonzept, finde ich, noch relativ unverbraucht. Und das erzählt so eine Fantasy-Geschichte in einem Bilderbuch. Also es fängt wirklich an, dass du ein Bilderbuch siehst, das aufgemacht wird und das heisst auch der Plucky Squire, er ist auch der Held von dieser Geschichte. Und dann passiert es aber, dass der Humgrump, oder ich glaube der Grumweil heisst er auf Deutsch, der findet halt raus, dass die Geschichte auch immer gleich endet und er immer der Böse ist und immer verliert und das findet er scheiße und darum hackt er einen Plan aus und schafft es dann irgendwie, den Plucky Squire aus dem Buch rauszukicken. aber die Magie, die er da braucht, die färbt dann ein bisschen ab auf den Plucky Squire, sodass er immer kann ins Buch wieder zurück, überall, was er so grüne Kreischen hat. Und dann spielst du eigentlich das Fantasy-Spiel, das so ein bisschen aus Action-Adventure und vor allem Rätsel besteht, wo eben immer die 2D-zeichnete Welt und die 3D-Welt draussen dran, weil die 3D-Welt draussen dran ist ein Kinderzimmer von dem Kind, das offenbar das Buch gezeichnet hat. Und ey, das ist einfach, es fängt dann so mit sehr einfachen Sachen an, du kannst verschiedene Sachen machen. Du kannst Gegenstände umschieben im Buch. Eines der ersten Rätsel ist, du kommst irgendwo an die Plattform nicht rauf. Also springst aus dem Buch, laufst rum, findest irgendwo einen Spielwürfel, nimmst den wieder ins Buch rein, schiebst ihn an die Wand und kletterst drüber. Dann gibt es Rätsel, wo manchmal, wie ein Bilderbuch halt ist, oder? Steht wie so ein Text, ein Erzähltext. Und dann kannst du manchmal auf gewisse Wörter hauen, die so grün leuchten, und dann kannst du die wegnehmen und dann von anderes Wort ansetzen. Mhm. Und so kannst du dann zum Teil irgendwie den Boden unter Wasser setzen oder umgekehrt. Oder aus einem Stein machst du einen Stegen. Und eben am Anfang ist es relativ geradlinig, aber nachher musst du zum Teil schon ein bisschen hirnen, weil du kannst dann eben auch auf der einen Seite rausgumpen, oder? Du bist wieder in 3D, dann gehst du auf die andere Seite, hüpfst dort wieder rein, weil du sonst in 2D nicht da hinkommen wärst. Und später kannst du dann die Seiten auch bewegen, kannst selber durchblättern oder sie aufstellen für so Physikspielereien. Und dann kannst du eben auch außerhalb, in der 3D-Welt bist du meistens, wenn du irgendetwas brauchst, irgendeinen Stempel oder eine Waffe, einen neuen Bogen, dann hat es einfach irgendwo auf einem Regal wie so eine Magic-Karte mit einer Bogenschützin. Und dann gehst du nachher rauf, du erlierst dich mit ihr zu mir Bogen nehmen. Und für das gehst du halt durch die 3D-Welt, ein bisschen Jump'n'Run, ein bisschen Kampf. Hey, das ist einfach so, wirklich so wie Astrobot, hat es mich erinnert. Es ist einfach so, es hat so viel Charme, es ist so schön designt und so die Abwechslung zwischen der 3D-Welt und der 2D-Welt. Und dann immer wieder zwischendurch ein bisschen coole Minigames, wo am Ende nur bist du so ein eine kleine Maus mit so einem, was ist das, ein Film Noir mit so einem Hut, wo dann einfach zu so einem geilen hohen Beat über so Feldli läuft, wo sich alle anderen im Takt bewegen. Und du musst dann dort rumschleichen. Oder es hat so ein Puzzle-Bubble, Minispiel, wo so die Ballönchen rumschiessen und wenn du drei gleiche Farben hast, dann geht es kaputt. Es hat einfach, es hat immer Abwechslung, nichts wird irgendwie zu lange gebraucht, das Game geht etwa 10 Stunden und also es ist eines der besten Spiele, die ich dieses Jahr gespielt habe. Also, war gut gewesen, wirklich.
Ja, ich liebe so ein Spiel, wo so hure viele Ideen irgendwie reinpacken und nicht zu lang Zeit nicht zu lang bei einer Idee bleiben, sondern geht zur nächsten gehen und es funktioniert irgendwie alles. Ich glaube, das klingt wie etwas, was mir auch würde gefallen, definitiv.
Ja, ich glaube auch, es ist wirklich ein mega kreatives Spiel, hat die Geschichte mega lustig erzählt. Und ich bin nicht sicher, ob es wirklich nur zwei Leute sind auf der Seite. hat einfach ein Team aus zwei Personen, die unter anderem auch Pokémon geschaffen haben und Swords of Ditto. Das habe ich nie gespielt, aber habe ich mal auf der Wishlist gehabt. 33,50 für PC, PS5 und Xbox. Jetzt habe ich Switch nicht aufgeschrieben, aber Switch ist auch, bin ich eigentlich.
Switch ist auch, ja.
Voll. Ist auch, genau. Habe ich da vergessen aufzuschreiben.
Aber wahrscheinlich eher besser nicht auf Switch spielen. Also der Trailer, den ich jetzt gesehen habe, sieht recht schön aus. Also die 3D-Umgebung jetzt außerhalb des Kinderzimmer und so. Also es sieht schon noch nach einem schönen Spiel aus, oder? Also wenn, dann würde ich es eher auf stärkerer Hardware spielen, oder nicht?
Hey, ich würde schätzen, zwei Drittel spielen im Buch und ein Drittel außerhalb. Aber ich merke es an der Performance am PC schon auch gemerkt, dass es dort ein bisschen mehr Leistung braucht. Ich habe mich dann eben auch gefragt, wie läuft das auf der Switch, aber manchmal schafft sie so Zeugs dann doch noch relativ gut. Aber klar, ich würde es jetzt auch eher auf der PlayStation oder auf dem PC spielen. Genau, es ist auch visuell mega schön. Und das andere, wo hingegen mega gut würde laufen auf der Switch, aber ich glaube, es gibt es erst auf dem PC, wäre UFO 50. Ey, und das ist hure verreckt. Das ist so ein Projekt, das hat offenbar irgendwie schon 2016 angefangen, wo ein paar Entwickler gefunden haben. Weißt, die möchten das ja offen, einfach so ein paar Game entwickeln, sozusagen, so eine Übung, oder? Oder Ideen finden für die nächsten Projekte. Und dann haben sie einfach ein paar entwickelt und dann haben sie nie gefunden, hey komm, wir könnten aber einfach auch ein Spiel machen, aus so vielen Spielen. Und schlussendlich haben sie 50 Spiele entwickelt, in so einem Retro, in so einer 8-Bit-Ästhetik. Und in so einer, wie so einem Compilation-Pack, wie es ja früher eigentlich auch gegeben hat. So 32 Games in einem und so. Und es ist ja völlig so aufgebaut, als wäre es original aus dieser Zeit, oder? Es gibt dann wie, es hat dann auch so eine fiktive Game-Entwicklerfirma und es steht dann im Jahr 1985 oder so, sind die Games rausgekommen. Gewisse Games sind Sequels von anderen.
So gut.
Und du hast wirklich einfach eine Liste. Ich bin noch längst nicht durch. Ich glaube, ich habe 15 ausprobiert.
Oh, und, ja, 50 Games sind ein.
Ja, und es sind nicht, sie sagen es ja selber, es sind nicht Mini- oder Mikrospiele. Es sind wirklich echte Spiele. Und das hat wirklich so Dungeon-Crawler-mässig, ja, so Fantasy-Rollenspiel, wo du dann auch ein bisschen länger dran bist, aber dann auch so klassische, eben wo so vom Nintendo, vom NES würdest du kennen, weißt du? Mhm. Wo ich meinte, musst du dich auch, zum Teil noch schwierig zu begreifen, wo ich mich übrigens sehr an früher erinnert habe, einfach mal ein Spiel gestartet hast und nicht gecheckt hast, was machen.
Ah ja,
ja genau.
Eins, wo ich relativ gut und kurzweilig gefunden habe, ist so 2D, so Side-Scroller und du versuchst einfach möglichst weit zu kommen, also den Level musst du absolvieren und du hast Männchen, eine gewisse Anzahl und die kannst du auf Taschendruck in einen Block verwandeln. Und das heisst, du gehst noch irgendwo hin und kommst halt irgendwo nicht hoch und dann musst du einfach drei von diesen Leuten in einen Block verwandeln, damit mit der vierten Person kannst du drüber laufen. Und du kannst dann aber auch mit dem Block irgendwie andere sprengen oder so Spikes kaputt machen. Und ich habe einfach kein Level geschafft. Aber eben, wie immer kaputt gegangen vorher.
Musst du das Spiel freischalten oder sind alle
von Anfang an? Nein, kannst einfach anklicken und dann...
Ah, okay. Ja. Okay. Gibt es irgendeine, also es ist ja wie ein fiktives Unternehmen, wo die Games entwickelt hat, gibt es irgend so etwas wie eine Hintergrundgeschichte oder irgendetwas, wo all die Games zusammenhält oder weil in diesen Retro-Kollektionen gibt es doch alles noch so ein Museum, wo dann erklärt wird, ja, eben in den 80er Jahren hat Nintendo das und das gemacht. Also, gibt es etwas zu dieser fiktiven Videospiel?
Ich glaube eben nicht, ich habe das auch irgendwie erwartet gehabt, aber es ist wirklich, du startest eigentlich wirklich das Menü und dann hat es inzwischen so ein hässliches animiertes Menü und nachher kommst du gerade zu dieser Game-Übersicht, wo du startest. Und ausser eben, dass gewisse miteinander verknüpft sind, habe ich jetzt bis jetzt irgendwie nichts gesehen. Aber wirklich lustig. Und eben die Hälfte der Games haben sogar so lokalen Multiplayer, du kannst zusammenspielen. Und das sind so kleine Autorenn-Games. Also weißt du, es sind nicht wirklich einfach Kopien von anderen Sachen, die du genau schon so gesehen hast, sondern es ist schon irgendwie mit irgendeinem Twist drin und sie wirken dann gleich irgendwie neu, aber erinnere dich absolut an die Zeit, als du die damals gespielt hast. Und es ist wirklich lustig. Es hat wirklich Sättig drin, wo eigentlich Spass macht. Eben so das Race Game habe ich recht lustig gefunden, das Race Game. Du bist irgendwie so ein Regentropfen oder so. Und du bewegst dich aber im Kreis, aber du hast immer so ein bisschen mit Antippen, schwebst wie, oder? Aber du darfst nicht zu viel, weil du schläfst oben an oder eben zu wenig, dann schläfst du unten an. Und gleichzeitig ist das Wettrennen mit anderen. Und Es sind einfach irgendwie mega viele Lustige, wo kurz kann spielen und dann eben die einen habe ich einfach mal gestartet, die Rollenspiele, aber die sind scheinbar eben noch relativ lang. Also ich finde es einfach etwas verdammt verreckt, man. Es sind einfach 50 Games gemacht und packst sie eins rein, wo irgendwie der Preis ist noch nicht drauf gewesen, als ich geschaut habe gestern. Ich glaube, es kommt eben jetzt raus, glaube ich. Mal noch schnell schauen, ob der Preis schon draußen ist. Aber ja, ich hätte jetzt auch wieder um die 30 Stutz oder so geschätzt. Ja,
27,99 oder 25,19 minus 10% im Moment auf Steam.
Ja. Kann ich also mega empfehlen, wenn ihr so auf Retro-Games steht.
Aber genau, Retro, also es hat nur also es hat 3D-Spiele, so N64-mäßige Sachen jetzt nicht. Das sind einfach.
Ja, genau. Es ist wirklich alles aus dieser 8-Bit-Ästhetik. Ja, ja, ja. Sie setzen auch auf die gleich 32 Farbpaletten.
Ah, okay.
Und darum wirklich, die sind auch, eben, es steht ja immer wie bei diesen Games damals die Jahreszahlen. Ja. Ich glaube, ich habe noch keins gesehen über 85 oder 86. Okay. Sehr lustig. Ja, also das ist geile UFO Idee. UFO 50 gibt es auf Steam aktuell nur, glaube ich. Genau. Ja. Also komm, dann wären wir da schon wieder am Ende und genau, danke fürs Zuhören, danke fürs Mitmachen und bis in der Woche. Tschüssli miteinander.
Tschüssli. Tschüss.